Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Also eigentlich stimmt es, eigentlich ist darauf auch nicht leer. Das ist eigentlich ist so eine Nerdhöhle mit dem ganzen Scheiß.
Also alles Plastik, deswegen.
Genau, ich habe alles in die Wände gerückt und es ist nur Plastikschrott. Genau.
Ich stelle mir das so vor, dass bei dir hauptsächlich so Anime-Figuren stehen.
Nee, ich bin nicht mehr so Anime-Fanat.
Ach so.
Ich habe also wenige ausgewählte Anime-Figuren. Aber so, was steht denn hier rum? Ich habe richtig spießig mir so eine Vitrine bei IKEA geholt.
Okay.
Und habe dann da so meine Half-Life-Action-Figur drinne und so eine Portal-Gun und so.
Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und über und mit dem Musikmachen von und mit dem Jan.
Dem Johnny.
Das bin ich. Und natürlich auch diese Woche wieder mit einem Gast. Und das ist dieses Mal der Hannes von Captain Kappa.
Hallo.
Stimmt das soweit?
Das ist komplett korrekt, ja.
Obwohl ihr ja zurzeit in Pause seid, ne?
Im Limbo, das stimmt,
im
ja.
Im Limbo, irgendwo dazwischen.
Seid ihr denn in Pause oder seid ihr im Mutterschutz? Kommt da was?
wir haben das hauptsächlich gemacht, also wir haben das Pause genannt, einfach um uns den Hintertürchen aufzuhalten, ne? Damit ihr doch nochmal anfangen könnt. Ja, genau, weil wir einfach auch nicht sicher waren, ob das jetzt eine Pause wird oder ob wir aufhören, so haben wir gesagt, okay, lass doch erstmal kurz aufhören und uns einfach offen halten.
Also einmal durchatmen quasi.
Genau.
Ist ja eigentlich auch der beste Weg, also ist ja auf jeden Fall deutlich geiler als wenn, so bei diesen großen Bands, die dann alle zwei Jahre behaupten, dass es jetzt die letzte Tour ist und sie auf jeden Fall aufhören.
Genau. Richtig, wir hatten halt ein bisschen Schiss davor, dass wir nach einem Jahr wieder total Bock kriegen und dann dastehen, ja, okay, wir machen jetzt hier so eine Reunion-Geschichte, das wollten wir vermeiden.
Kommen wir mal erstmal dazu, wer du überhaupt bist. Wie gesagt, du bist Mitglied bei Captain Kappa und ich würde sagen, du bist das Mastermind hinter Captain Kappa.
Das ist ein großes Wort, aber ich...
der Macher der sozusagen.
Der Fadenzieher, so
der
ein bisschen,
Fadenzieher.
Ja.
Captain Kappa ist so, ich würde ja fast sagen, das ist so Elektro-Pop, aber auch Indie, Elektro-Indie-Pop
ja.
Mit Einflüssen von ganz viel Zeug drin, aber schon poppig.
Stimmt.
Auf jeden Fall.
Total.
Die letzten Sachen fand ich jetzt auch so ein bisschen wavig schon, die ich gehört habe zumindest.
Ja, stimmt.
Und jetzt gucke ich mal hier als Schützenhilfe in euer Wikipedia, da gibt es nämlich jede Menge.
Und das stimmt, der ist nicht sonderlich gut, der Artikel, aber es gibt einen.
Ja, wir können das ja so fact-checken. 2005
genau.
Habt ihr die Band gegründet?
Das ist, so früh war es nicht. Ich glaube 2005.
Also direkt der erste Fehler.
Da geht's schon los, genau. Nee, ich glaube, wir haben die wir haben das erste Konzert Ende 2007 gespielt.
Okay.
Ja, und haben uns da kurzzeitig noch mit Doppel-P geschrieben. Also eigentlich, ja, das, ich sage immer, 2008 ging's los, offiziell.
Okay.
Irgendwie.
Und ihr habt eine Platte rausgebracht, eure erste, Moment, jetzt muss ich hier runterscrollen, Tonight is the Constant bei Cobretti Records.
Ja, das ist richtig, genau. Und wir haben vorher schon so eine kleine, handgebrannte EP gemacht und das war dann so das erste Album.
Und seitdem seid ihr bei Audiolied. Genau wie der Kollege Thorson, den wir hier auch im Podcast hatten, Hamburger Label. Und darüber kennen wir uns auch ursprünglich.
Stimmt,
und da habt ihr vier Alben rausgebracht. Das heißt, ihr habt schon...
Lass mich kurz zählen. Ich glaube, sind es vier oder drei? Drei und eine EP. Ja.
Ach so, okay. Ach so, stimmt. Death of a Hydra ist eine EP, ne?
Genau,
stimmt,
genau.
Ja. Okay, ich habe dich oder vielmehr Captain Kappa kennengelernt 2011 zum Album Save My Life.
Stimmt.
Weil der Lars von Audiolied damals einen Promoter gesucht hat, der so mit Rockmusik was anfangen kann.
Einen richtig geilen Promoter.
Also der einen super guten Promoter hat er gesucht und da fiel die Wahl natürlich auf mich.
Auf dich.
Es ging eigentlich darum, dass
der andere keine Zeit hatte.
Der andere war krank, der hatte Grippe. Nee, dass er ja sonst hauptsächlich Elektro-Sachen macht und ihr aber da irgendwie auch öfter mal eine Gitarre habt. Und ich glaube, das war so der Anlass dafür zu sagen, okay, vielleicht soll das jemand in die Hand nehmen, der mit Rock- und Metal-Musik zu tun hat.
Ja.
Und damals habe ich sowas gemacht.
Grundsätzlich eine gute Idee, ja.
Ja, damals habe ich sowas gemacht und habe die Club-Promotion gemacht dafür und habe dann ganz vielen DJs irgendwie die Sachen geschickt und die belästigt mit euch.
Sehr gut.
Und dadurch kenne ich überhaupt die Band, habe euch dann auch mal live gesehen. Damals noch mit Pikachu auf der Bühne Und geil. Synthesizern, die irgendwie alle zwei Songs ausfallen. Das war auch.
Oh Gott, ja. Das, ne? War, also das war eine Zeit lang.
So.
Ja, das war eine Zeit lang, hat das bei uns fast so ein bisschen dazugehört, dass immer irgendwas kaputt gegangen ist und irgendwas nicht ging und so. Wir haben das dann später Gott sei Dank irgendwie abschütteln können, das Image, so ein bisschen. Aber da ist echt so, also ich weiß nicht, so die Technik war bei uns echt immer ein ganz großes Problem.
Ja, es war auch immer ein kompliziertes Setup, als ich euch gesehen habe. Also irgendwie so mit vielen verschiedenen Synthesizern und Drumcomputer und alle Sachen mussten irgendwie einzeln bedient werden. Also auch ja, so ein bisschen zusammengebaut, ja, wirkte das alles.
Ja, eben das, genau, also das rührte ein bisschen daher, dass wir eigentlich gar keine Ahnung von dem ganzen Kram hatten. Ne? Also wir wollten halt gerne elektronische Musik machen und haben das aber vorher nie gemacht und haben dann einfach angefangen, so Learning by Doing und so Maschinen zu besorgen. Wir haben halt so die ersten Konzerte haben wir gespielt mit so einem Sequencer, eine Roland MC303 und einem Microcork dazu. Und das war's. Und das haben wir halt alles per Hand bedient. Und dann sind wir auf dem Laptop umgestiegen und haben dann versucht, das alles zu kombinieren. Und dadurch ist das Set immer irgendwie, dieses Setup wurde immer größer und aber auch immer anfälliger für Fehler.
Ja, einfach, klar, ne? Wenn irgendwas Kleines ausfällt.
Genau.
Oder irgendein Netzteil nicht mehr geht oder so, dann.
Richtig, und sowas ist halt andauernd passiert. Also ständig irgendwie, oh, hier Wackelkontakt zum Kabel, da lässt man noch kein neues kaufen, das hält noch ein Wochenende.
Und dann, das löte ich ja, wieder.
Genau so, genau. Ich weiß noch, als wir das erste Mal auf einem Festival spielen durften, das war so ein Festival hier bei uns in Thüringen in Erfurt und da hatten wir einen frischen Laptop mit auf der Bühne, der war relativ neu und dann so, geil, endlich mal Festival spielen und so ein großes Zelt und so und dann standen wir da und es waren nicht viele Leute da, aber es war trotzdem für uns irgendwie eine große Nummer und dann ist irgendwie der Laptop im selben Song immer wieder nach einer halben Minute ausgestiegen so und wir haben das Scheiße. So lange durchgezogen, dass das so eine richtig unangenehme Fremdscham-Show wurde und haben dann nach der Show festgestellt, wir hatten da einfach so ein Anti-Schock-Effekt hatten wir irgendwie angestellt im Laptop, dass wenn der Laptop wackelt,
ausschaltet, ja.
Genau das. Und das war eine furchtbare Katastrophe. Und da waren halt auch so befreundete Bands von Audiolied. Ich glaube, Klick-Klick Decker hat da gespielt oder so und war halt mit. Und die haben das alle mit angesehen und es war einfach nur so schrecklich. Und sowas ist total oft passiert.
Wir hatten das mal mit so einem Drumpad, was ja. irgendwie so was zu empfindlich eingestellt war und dann auch bei jeder dritten Bass
so Vibration
so irgendwie gesagt hat, okay, nächster Song.
Oh Gott.
Und das ist dann irgendwie auch so zweimal passiert, halt ja. immer direkt am Anfang ist dieser Song einfach weiter geskippt worden und haben wir es glücklicherweise aber ziemlich schnell rausgefunden, das Ding einfach rausgenommen sozusagen aus der Gleichung und das dann per Hand gemacht.
Wir hatten jetzt gerade am Wochenende was eh nicht cool ist und zwar haben wir auf so einen relativ neun großen coolen Festival gespielt irgendwo bei Hessen, Rock am Stück und hatten vorher irgendwie tagelang eine MIDI-gesteuerte Lichtshow mit einprogrammiert. Dann haben wir aufgebaut, dann habe ich gesehen, scheiße, der Laptop ist abgestürzt, habe den schnell nochmal wieder hochgefahren, alles angeklickt, zack, erster Song geht los. Unser Sänger Flo macht die neue Seifenblasenmaschine an, die er sich gekauft hat.
Oh Gott, das hatten wir auch.
Durch den Wind sind die ganzen Seifenblasen zu mir auf mein Drumset gekommen und neben mir stand halt dieser Laptop. Und dann sind die ganzen Scheiße. Seifenblasen auf den Laptop raus und dann machst du noch. Ist dann wieder abgestürzt. Und die ganze programmierte Show war einfach für den Arsch, weil einfach gar nichts funktioniert hat. Und ich habe ihn auch nicht mehr zum Laufen gekriegt, während ich Schlagzeug gespielt habe.
Das ist so tragisch, sowas.
Vor allem ist halt auch so mega peinlich, weißt du, du fährst da irgendwie Licht- und Nebelmaschinen und hast du nicht gesehen, fährst du auf, alles steht da und die ganze Show über blinkt nicht eine Lampe.
Das ist furchtbar, wirklich, das ist schlimm, ja. Wir hatten, also ich erinnere mich noch, wir haben halt viele MIDI-Controller benutzt, so, ne, und haben oft auch günstiges Zeug gekauft, weil wir halt nie so richtig Kohle ausgeben wollten, gerade so in den ersten paar Jahren. Und bei so MIDI-Sachen ist es so, dass die oftmals, also da kann es halt sein, dass zwei Geräte die gleichen Signale rausschicken. Das heißt, wenn Mike, mein Bandkollege damals, wenn der halt so ein MIDI-Keyboard am Start hatte und da an einem Rädchen gedreht hat, kann das sein, dass das quasi bei mir an meinem Sinti auch ein Rädchen verstellt hat. Super. Und da ist es halt passiert, dass wir uns auf der Bühne gegenseitig irgendwie die Effekte kaputt geschraubt haben und so. Und die gesagt, was ist denn hier los? Alles klingt verstimmt und jetzt ist hier so ein komischer Stotter-Effekt drauf und was ist denn? Und die Lösung war dann einfach, alle Kabel rauszuziehen und so eine Mini-Playback-Show zu machen.
Ja, ist ja bei der Musik tatsächlich, bietet sich das ja dann, wenn man zynisch sein will, fast an.
Das ist ein bisschen wahr, ne?
Ich hab hier gerade nochmal gelesen, also die Intro hat es als Hochgeschwindigkeitspop bezeichnet.
Ja, ganz früher tatsächlich. Die haben dem einmal eine nette Review geschrieben.
Ach so, okay.
Und die hast du das vielleicht jetzt gerade gefunden oder was?
Es steht in Wikipedia drin. Die schlechten,
ist da verlinkt, ne?
Die schlechten Reviews haben sie hier wohl nicht reingenommen.
Ja, gab es auch nicht so viele. Ich habe es gar einfach generell nicht so viele Reviews. Das
ist so. Ich bin nicht schuld. Ich habe nur die Club-Promo gemacht, nicht die Presse.
Stimmt.
Ich möchte mich davon reinwaschen.
Stimmt, und wenn es uns irgendwo gut ging, dann ja wohl in den Clubs.
Rauf und runter gespielt, also auf allen Partys der Nation quasi.
Genau.
Ihr habt dann 2011 habt ihr auch den New Music Award bekommen, das erinnere ich auch noch.
Ja.
Ein Musikpreis, aber das viel fettere Ding ist, 2012 habt ihr die Vans Warped Tour gespielt. Legendäre US ursprünglich Punkrock Sommertour, also
Sommersause.
Ist ja im Prinzip wie so ein Festival, was durch die
was
die USA abfährt, ne?
Genau, richtig. Ja.
Wie lange
also
ging das?
Wir haben das 2012 haben wir das für 3,5 Wochen gemacht und das ist, glaube ich, ungefähr die Hälfte der Zeit. Und wir haben es aber, ohne das jetzt irgendwie vorwegnehmen zu wollen, wir haben es 2014 nochmal für die gesamte Zeit gemacht.
Ach so, okay.
Also genau, also 2012 war so ein bisschen mehr so eine Feuertaufe irgendwie und 2014 haben wir das dann nochmal richtig in vollen Zügen mitgemacht, ja.
Hey, wie geil ist das denn? Wie schafft man das denn bitte als deutsche Elektro-Pop-Band da auf so ein Festival, also auf das Festival zu kommen?
Ja. Das ist ganz witzig gewesen, weil ich habe das bis heute auch noch nicht ganz gecheckt, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Das ist ja, manchmal gibt es ja so komische Fügungen hinter den Kulissen, so die man selber nicht richtig blickt. Es war damals so, dass wir dass unser Booker von Audiolied, das war Hendrik, und Hendrik, der hat bei der Band Supershirt gespielt. Die gibt's auch schon eine Weile nicht mehr, aber es ist auch so eine Audiolied Rave Punk Band gewesen mit so ein bisschen pfiffigen Texten und so. Und der hat sich der hat sich bei uns einfach immer krass reingehangen und hat immer wieder nach so Zeug Ausschau gehalten, wo wir reinpassen könnten. Und ich glaube, durch diese New Music Award Geschichte, wo wir diesen Preis gewonnen haben, sind so ein paar internationale Booking-Agenturen irgendwie aufmerksam geworden und meinten dann, Mensch, hier, die Warp-Tour tobt sich gerade ein bisschen aus, die wollen irgendwie gerade so ein bisschen mehr Elektro in ihrem Line-Up haben. Und und wollen irgendwie auch so ein paar Bands von Übersee, und da hat das irgendwie reingepasst. Ja, war für uns natürlich auch total krass, weil wir sind halt selber mit so Emo-Mucke aufgewachsen, so mit so Taking Back Sunday und Jimmy Eat World und sowas, und das passte ganz gut.
Wer ist dann alles mitgereist?
Ich muss mal kurz überlegen, weil in meinem Kopf verschwimmen halt die beiden Warp-Touren immer so ein bisschen zusammen. Aber 2012 war tatsächlich Taking Back Sunday mit dabei, was für mich so absoluter Irrsinn war irgendwie. Dann so richtiges Knüppelzeug auf Mice and Men und ich glaube, ich darf die jetzt nicht verwechseln, aber Motionless in White, Born of Osiris, also so richtig knüppelhartes Zeug. Und viele Sachen auch, die man hier die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte und dann erst dort gemerkt habe, wie groß die Bands sind. Ne? Es gab noch, wie heißt die denn, auch so eine bekannte, was ich gerade mal überlegen, Sleeping with Sirens, genau, das war damals der totale Renner bei den Teenagern. Ja, also alles halt so Emo-Zeug, ne?
Und 14?
2014, natürlich kurz überlegen. 2014 war das ein bisschen, das war ganz interessant, weil wir da es ist ja so, dass du da ganz viele verschiedene Bühnen hast und du wirst halt einer Bühne zugeteilt und gehörst dann zu der Bühne und spielst da jeden Tag drauf. Und 2014 war das so, dass wir auf so einer richtigen Elektrobühne gespielt haben. Und nun ist es dann so gewesen, dass du die Acts, die da auf deiner Bühne spielen, dass das wie so eine Familie für dich wird, so, weil man sich halt jeden Tag sieht und so. Und da hatten wir, Kayflay zum Beispiel ist so ein Act, die gerade ziemlich krass, die gerade total bekannt ist. Irgendwie, ich habe gestern erst wieder so ein Radio-Special über die gehört und die war zum Beispiel mit auf unserer kleinen Elektro-Stage. Und obwohl das die kleinste war auf dem ganzen Festival, hat man sich mit den Leuten halt total verbrüdert und so. Wer war da noch mit dabei 2014? Ich überlege gerade, wer war denn da der große Headliner? Ich müsste jetzt einfach mal ins Line-Up gucken, bevor ich was Falsches erzähle.
Aber auf jeden Fall viele Sachen, die legendär sind. Haben ja auch interessante Sachen gemacht.
Viele.
Ne? Wilde Mischung auch, genau.
Ja, genau. Also wie gesagt, die haben ja 2014 dann erst recht versucht, so einfach verschiedene Stile noch mit ranzuholen. Also da haben dann halt auch Hip-Hop-Acts gespielt und halt viel Elektro-Zeug und so.
Kurz vor dem Untergang dann sozusagen, ich weiß nicht. Jetzt gibt's die Warp-Tour ja wieder. Irgendwie haben sie ja so ein
so
Reunion,
halt.
Also so eine kleine Version oder so machen sie
genau,
jetzt. Ne?
Genau. Also die haben, glaube ich, vor 2 Jahren oder so entschieden, haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt nicht mehr diese Riesentour quer durch Amerika, so, wir machen nur noch so ausgewählte Shows. Und jetzt haben sie dieses Jahr, glaube ich, so eine kleine so eine Tribute-Geschichte gemacht irgendwie, wo es nochmal rumging. Naja. Ja, hier, ich sehe gerade, Day to Remember, Breathe Carolina, Chelsea Grin, Enter Shikari, sowas halt, ne?
Also schon volle Packung war Warped 100.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und hast du da ein besonderes Erlebnis auf so einer langwöchigen Tour gehabt? Also hast du da irgendwas, wo du denkst, ey, das war so verrückt da in Amerika?
Total viel natürlich, ne?
Also alles wahrscheinlich.
Wir haben Zeit.
Ja. Also ich finde es immer total schwierig, irgendwie so einzelne Momente rauszupicken, aber ich finde einfach so diese Paralleluniversum, mit dem man sich da so generell befand, fand ich total abgefahren. Also es ist zum Beispiel so, wir waren halt am Anfang natürlich da so ein bisschen, wie sagt man so Fish out of water mäßig,
total, dass du
so
drin warst
und dachtest, ne? genau, wir sind hier, was ist denn hier los? Und das ist völlig fehl am Platz.
Wart ihr auch immer die Deutschen?
Tatsächlich, ja. Also wir waren immer the funny Germans. Das war so das Ding irgendwie. Oh my God, the funny Germans. Und, ja, es ist halt so, das ist halt, wir haben das immer beschrieben wie so ein Ferienlager, ne? Weil tatsächlich, es sind so ungefähr 100 Bands, glaube ich, und auch 99 Busse oder so, die da immer am Stück durch Amerika touren. Und dann wird immer gemeinsam gefrühstückt und dann sitzt du halt immer in so einer riesen Halle wie in so einer Schulspeisung und alle essen zusammen und das wurde dann einfach ganz schnell zu so einem weirden Ferienlager-Ding, wo du echt einfach in so einem Mikrokosmos warst. Wir haben auch von Amerika selbst total wenig mitbekommen, weil du halt nur immer in dieser Blase gelebt hast. Und ich weiß noch, dass wir halt am Ende so drinne waren. Ich habe mir im Walmart irgendwie nachts so einen Kinderscooter gekauft, in dem ich dann die ganze Zeit irgendwie von der Essensausgabe zum Soundcheck zur Merchandise-Kiste gefahren bin. Und wir fühlten uns da einfach so total so voll drin irgendwie. Ja, man hat dann halt auch Freundschaften geschlossen so und sich jeden Tag bestimmte Lieblingsbands angeschaut. Ich überlege gerade, aber so eine besondere Erinnerung ist, glaube ich, dass wir gleich, wie gesagt, wir fühlten uns am Anfang so ein bisschen fremd und haben dann in der zweiten Nacht oder so, wir haben halt in so einem Nightliner gepennt mit 3-4 anderen Acts zusammen und ihren Tourmanagern und so und haben dann irgendwie in der zweiten Nacht oder so im Bus so eine Session gemacht, wo wir gesagt haben, okay, jeder hängt jetzt sein Handy irgendwie an die Anlage und jeder spielt seinen Lieblings-Emo-Song aus den 2000ern.
Geil.
Und dann ist das so krass ausgeartet, so obwohl wir uns alle nicht kannten, dass wir uns dann gegenseitig in den Arm lagen und so die Texte entgegengebrüllt haben. Und das war so wie mit 15, als man irgendwie zum ersten Mal in der Indie-Disco irgendwie so. Ja, das war ganz. Und da waren halt irgendwie die Fronten dann klar, so, ah, okay, wir ticken ja irgendwie alle gleich, so läuft. Ja, gut.
Gab es auch irgendwas Schlechtes? Also, weil ich bin auch relativ Amerika-affin und da läuft ja einiges auch schon sehr doll anders als in Europa. Und
total, ja.
Da kann man ja, glaube ich, so als Deutscher auch ganz gerne mal an seine Grenzen stoßen oder an irgendwelche Konflikte, die man so nicht erwartet in dem Land, ne?
Ja. Ja, schon. Also was wir immer so ein bisschen schwierig fanden war, also wir waren 2012 das erste Mal da und da wollten wir alles richtig machen. Also haben wir so gedacht, okay, wir machen das so, wie das alle Bands dort machen. Und diese Warp-Tour hat so ein komisches System. Und zwar ist es so, dass, also du kriegst nicht viel Geld als Band, so wir sowieso nicht, auf der kleinsten Bühne und aus Deutschland und so. Weshalb sich alle was dazu verdienen, indem sie richtig krass hustlen und einfach versuchen, Merchandise zu verkaufen. Und deswegen sieht dieses Festivalgelände immer aus wie so ein Jahrmarkt, weil jede Band so einen blöden Pavillon mit hat, in irgendeiner Druckerei richtig fett haben machen lassen. Und
dann
haben
die 20 möglichst auffällig natürlich dann macht. Ne?
Genau, richtig, genau. Und dann musst du halt, der Tagesablauf war immer so, dass du morgens irgendwie 7:30 aus dem Bus steigst in die Gluthitze und versucht hast, dir einen möglichst guten Platz für dieses bescheuerte Merchandise-Zelt zu suchen. Und dann war das halt so, dass dort wie alle Bands so richtig krasse Dinge hatten mit 20 Motiven, T-Shirts und die komplette Diskografie mit. Und wir hatten einfach so ein richtig schäbiges Baumarktzelt, wo wir mit Klebeband irgendwie Captain Kappa draufgeschrieben haben und hatten irgendwie ein T-Shirt mit, das wir in Amerika haben billig drucken lassen und ein Album halt, was dann da rumlag. Und es hat halt niemand was gekauft bei uns. Also es war einfach so, drumherum war einfach alles geiler als unser schäbiges Mistzelt. Und deswegen haben wir 2014 gesagt, wir machen das einfach nicht. Wir nehmen einfach kein Zelt mit und verkaufen nichts.
Dann lasst ihr es einfach so, ja.
Genau.
Sehr entspannter dann, ne?
Es war viel entspannter. Also die Grundidee war, wir machen dafür mehr so Promo-Zeug. Wir machen dafür mehr so Radio-Interviews und zecken uns da überall rein und versuchen einfach irgendwie da Rummel zu machen. Und wir hatten dafür dann so ich weiß, wir hatten so kleine Plastikchips mit, wo QR-Codes drauf waren, wo man sich so ein Album runterladen konnte. Das, die haben wir dann verschenkt. Und dadurch war die zweite Tour viel entspannter für uns. Aber das war so ein bisschen merkwürdig, weil wir so ein bisschen die Faulen waren. Ne? Du hast halt gesehen, wie alle drumherum sich so ultra krass den Arsch aufgerissen haben.
Den Hustle nicht mitgemacht. So.
Nee, genau. Und das kam nicht bei allen gut an. Ne? Also es ist zum Beispiel dort auch so, also die Warped-Tour ist halt total krass von so einer Mentalität durchzogen, so you gotta work your fucking ass off. Also es ist so, das sagt dir halt da jeder. Und es ist zum Beispiel so, dass du jeden Tag deine Spielzeit, dass die neu ausgelost werden. Ne? Ach so. Und so frühs, du gehst morgens in so ein Büro und da stehen dann alle schon in so einer Riesenschlange davor und holen sich diese Zettel ab, wo drauf steht, wer wann spielt. Und es ist, man hat tatsächlich so gemerkt, okay, wenn du dich irgendwie mit den Produktionsleuten gut gestellt hast und irgendwie, wenn du gestern Abend beim Abbau von Bühne C mitgeholfen hast, dann hast du am nächsten Tag plötzlich einen besseren Slot gehabt. Ne?
Das ist ja geil.
Wirklich jetzt? Und
ja, ist tatsächlich so. Wir haben die ersten Wochen richtig beschissene Slots gehabt.
Ja, ganz ehrlich. Mal
gefragt.
Wir würden immer als Erstes spielen.
es war halt bei uns auch so, weil wir halt gedacht haben, nee, wir machen das doch nicht mit dir, so ein Quatsch. Und haben halt immer so morgens um 9 als erste Band gespielt, wo halt kein Schwein kam. Oder als Letzte, was auch immer schlimm war. Mhm. Und haben dann irgendwann gedacht, nee, warte mal, wir melden uns jetzt mal freiwillig zur Küchenhilfe im Catering an. Oder wir schmieren jetzt mal 100 Sandwiches für die Busfahrer und haben halt so eine Aktion gemacht und plötzlich ging das. Plötzlich haben wir irgendwie 14 Uhr gespielt zur Peak-Time und oder vor dem größten Act auf unserer Bühne und so.
Geil.
Und ja, das war halt so eine Mentalität, die man erstmal checken musste und das Spiel musste man erstmal irgendwie begreifen, um da mitmachen zu können. Ja, das war schon abgefahren.
Echt witzig.
Das musst du dann erstmal durchschauen und dann versuche diesen Vorteil rauszuarbeiten, ne?
Ja, also was mir noch einfach, was noch so ein bisschen, was noch nicht so eine super geile Erfahrung war, dass wenn du halt ewig in so einem Bus rumhängst, wie gesagt, wir waren glaube ich 7 Wochen da und pennst halt 7 Wochen lang, hängst du mit 12 Leuten immer in diesem kleinen Bus rum, also das heißt klein, das ist natürlich riesig für unsere Verhältnisse, aber für 12 Leute einfach ziemlich kleine, enge Petrischale. Und da passieren dann natürlich so Sachen. So, es war einer dabei, der war so ein Dubstep-Act und der war auch relativ bekannt eigentlich und seine Peak-Time war aber ein bisschen vorüber und der hat dann so eine schlimme Tour-Depression bekommen und du warst einfach live dabei und hast dann dem Menschen beim Verfall zugesehen und er hat dann irgendwie morgens um 9 angefangen, sich die erste Whisky-Cola im Bus zu machen, hat dann nur noch geflucht und so und du hast die ganze Zeit gedacht, oh, du musst eigentlich nach Hause, du musst hier ganz schnell weg und so eine Sachen halt, die man dann einfach miterlebt, ne?
Oh Gott. Ja. Weil du musst ja auch aufpassen, dass du da dich quasi nicht ansteckst daran, ne? Da, oder dass du halt so genervt bist dann von so einer Person, dass du dir selbst irgendwie
eine
Hasskappe kriegst.
Ja, es war bei uns komischerweise war so Laune und so nie ein Problem. Wir hatten eigentlich meistens echt irgendwie Bock, aber auch weil wir einfach weniger zu tun hatten als alle anderen, da und dann dazu gelegen haben. Es war auch so, dass es dann abends immer, das war so ein Ritual, es gab so jeden zweiten Abend so ein fettes Barbecue. Also die Tour, die Organisation, die haben sich halt super krass drum gekümmert, dass es den Künstlern nicht langweilig wird.
Ja, klar, weil so Sachen haben ja alle viel zu viel Zeit, ne?
Von der langen Tour. Genau. Und die haben dann so Sachen gemacht, wie wenn es einen Off-Day gab, dann haben die so Aktionen gemacht, wie irgendwie, dass es mal in einen Vergnügungspark ging, wo alle gratis rein durften, oder dass wir so eine Speedboat-Aktion gemacht haben, wo wir dann am Ende auf so einem Berg gelandet sind, wo es irgendwie so ein riesiges Steakhouse irgendwie auf so einer Bergspitze, also so völlig abgefahren Kram, den man einfach sonst nicht macht, so, ne?
Ja, klingt wie der Himmel auf Erden, ey.
Eine Superklassenfahrt.
Ja.
Johnny, wir sollten da mitmachen. Tatsache.
Ja, ist, wie auch immer. Ja,
genau. Reißt nochmal ein paar in die Vergangenheit und macht da nochmal mit.
Hat es denn euch auch was gebracht für den deutschen Markt, dass ihr dann wiedergekommen seid und dann hieß es auch mal, ey, das waren noch die von der Warped Tour?
Das war ein bisschen der Plan. Das war eigentlich so der Grundgedanke die ganze Zeit.
So ein ARD-Import, ne?
Genau. Also der Grundgedanke war erstens immer, vielleicht kann man mal gucken, ob man in Amerika irgendwie Fuß fasst, ob man da irgendwie ein Publikum findet. Genau. Was überhaupt nicht funktioniert hat. Also das heißt, wir haben dort so ein bisschen Pressekram gehabt und haben dort eine Videopremiere gemacht und sowas, aber
das ist wahrscheinlich auch ein viel zu riesiger Markt, ne? Also
auf jeden Fall. Der Markt ist einfach riesig.
Den zu bearbeiten.
Das haben wir einfach auch nicht gecheckt und so, wie man das richtig macht. Und in Deutschland war es so, dass das haben wenig Leute mitbekommen. Mhm. Also es war eher so, dass wir in Deutschland irgendwie halt einen Sommer nicht da waren, was irgendwie viel doller auffällt, wenn du mal einen Sommer nicht auf irgendeinem Festival bist, so. Und jetzt die Leute hier tatsächlich einfach nicht so doll interessiert hat, glaube ich. Dann sagen, okay, sind die Jungs in Amerika und toben sich aus. Na schön. Und wir sitzen hier und können uns die nicht live angucken.
Und hier bei uns in Güstritz spielen sie nicht.
Genau so. So ein Scheiß. Genau so. Ja, also was ich nur mitbekommen war, dass das so unter Bands hat sich das so ein bisschen rumgesprochen. Und da fanden, also das ist dann so, dass wir dann in Backstages Leute kennengelernt haben, ihr wart die auf der Warptour waren, das gibt's doch nicht, haben wir noch gedacht, was schicken da so Elektropop-Lümmel hin und wir wollten da auch mal hin. So, das fand ich ganz geil. Ja.
Ja, es ist wahrscheinlich, wie du sagst, also hier kriegt man es natürlich in dem Sinne nicht mit. Da vielleicht einmal am Anfang, okay, wow, die fahren dahin, aber du bist ja nun mal dann auch nicht da als deutscher Fan und
ja, ist richtig,
merkst dann genau. Eben nur, dass sie in der, dass ihr dann irgendwie 2 Monate lang oder so nicht bei uns spielen könnt.
Ja. Ja, das stimmt. Ich muss aber auch sagen, wir haben das auch damals, wir waren auch immer so ein bisschen faul, ne? Wir waren immer ein bisschen bequem und so, wir waren immer nie bereit, so den letzten Step zur absoluten Professionalität zu gehen und haben zum Beispiel in Amerika unseren Social Media Kram total vernachlässigt.
Ja.
Heute schüttelt man echt so mit dem Kopf, denkt, wieso habt ihr nicht am Tag 10.000 Instagram Stories gemacht und sowas? Ich glaube, Stories gab es damals aber noch gar nicht. Und wir hatten damals noch nicht mal einen eigenen Instagram-Account. Aber
genau, man hätte es eigentlich komplett begleiten müssen, Social Media-mäßig.
Richtig, ne? Genau. Also wir haben so Tourfilme gemacht, dann haben die auch im Nachhinein dann so gepostet, so nach und nach. Aber da waren wir einfach nicht hinterher genug. Ne?
Das kenne ich aber auch, dass man da irgendwie immer dran erinnert werden muss irgendwie. Da haben wir auch in dem Podcast schon mal drüber geredet. Es gibt dann doch immer so ein bisschen so eine Hemmung, wenn man da nicht so voll drin steckt. So.
Vor allem total, ja. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber es ist ja auch wirklich so, dass wenn du da nicht jemanden dabei hast, der das für dich macht und du es vielleicht noch selber machen musst, dann verschwindet das ganz, ganz schnell. Also das ist bei uns zum Beispiel auch so, dass wir immer, wenn wir nach Russland fahren, dass wir da halt irgendwie voll viel Video-Equipment mitnehmen und machen und tun und aufnehmen und dann macht man das vielleicht den ersten, den zweiten und den dritten Tag und dann fällt es irgendwann hinten raus und dann denkt man so, ja toll, ich wollte ja eigentlich noch ein Tourvideo machen und dann habe ich aber gar kein Material mehr, weil alles andere wichtiger war, ne?
Es ist wirklich so, ja. Also bei der Warped Tour ist es zum Beispiel so, dass fast jede Band jemanden mit hat, meistens irgend so ein Teenager, der irgendwie gerade 17 geworden ist oder so, der dann mitfährt und so Idiotenaufgaben übernimmt. Ne? Es war bei uns auch so, dass kaum, dass wir im Line-Up standen, das sind so amerikanische Teenager angeschrieben haben bei Facebook und meinten, ob wir noch einen Platz im Bus frei haben, ob sie nicht für uns arbeiten können. Ja, und wir waren so, ey, sorry, aber wir müssen einfach nur sparen. Wir können niemanden mitnehmen. Ja, nee, ich will nicht bezahlt werden. Ich will einfach nur so eine Catering-Karte und mitfahren. Mhm. Und ich arbeite dann 8 Stunden am Tag für euch. Und ging aber nicht, weil allein die Plätze im Bus halt schon eine Menge Geld geschluckt haben. Deswegen, also viele Bands haben sich dann einfach so Lümmel geholt, die das gemacht
klar,
haben.
Klar, denen drückt man dann eine Kamera in die Hand, beziehungsweise, haben die dann das iPhone und machen das alles.
Richtig, ja. Ich glaube, das ist jetzt, also das war damals schon technisch nicht schwer, es ist ja auch noch nicht so lange her, das ist jetzt so 5 Jahre her oder so.
Ja, aber es macht schon einen Unterschied, also die Kameras sind ja schon deutlich besser geworden in den Telefonen. Das macht es eigentlich viel einfacher, wenn man dran denkt und sich kümmert.
Ja, genau. Also ich weiß, wir haben das am Anfang gemacht, da saß ich dann halt nachts noch im Bus, während alle gepennt haben und hab Videos geschnitten. Und dann war das aber auch so, dass das mit dem WLAN immer so ein Riesenproblem war. Du musstest immer in diese Locations waren immer so riesige Amphitheaters. Also das waren so riesige Parks mit einem großen Amphitheater in der Mitte. Und dann musstest du halt immer irgendwie in irgendeinen Umkleideraum mit 20 verschwitzten Rockmusikern, dann musst du da deinen Laptop aufmachen, das bisschen WLAN ziehen, was noch da ist, und das hat alles einfach nicht so geil funktioniert.
Ziemlich viel Warped Tour und das ist ja auf jeden Fall auch crazy. Danach habt ihr dann einen Line-Up-Wechsel gehabt und der Mike ist ausgestiegen und du hast dir zwei neue Jungs gleich geholt.
Habt ihr Mike kaputt gespielt in Amerika?
Ich weiß nicht, ob das Amerika war, aber Mike hat sich einfach so, der hat sich kurz danach, wir haben noch ein paar Konzerte gespielt und so und haben auch weiter geplant und dann kam Mike so eine Familienplanung dazwischen, wie das auch so ist halt, ne? Und dann ist er auch nach Berlin gezogen und hat dann gemeint, das wird ihm jetzt einfach zu kompliziert und das war auch völlig, völlig verständlich und logisch.
Ja.
Und es war aber tatsächlich so, dass wir waren halt immer so ein Duo und wir kannten uns halt echt schon aus der Grundschule. Und das war immer auch ein bisschen unser Ding, so dass wir so die lustigen Sandkastenfreunde sind. Und wir hatten tatsächlich kurz vor diesem Ausstieg geplant, jemanden dazu zu holen. Ach weil so. Wir eh immer unseren besten Freund mit hatten, der bei uns Merchandise geslinkt hat und eh immer im Studio mitsaß und so. Und dann haben wir gedacht, sind wir eigentlich bescheuert, warum nehmen wir den nicht einfach mit auf die Bühne?
Den kann man doch auch irgendwas in die Hand drücken.
Genau, da können wir noch viel mehr Kram machen. Und als es darum ging, so um diesen Schritt, hat Mike gesagt, ja Leute, ich habe eine schlechte Nachricht, aber ich bin dann erstmal raus. Aber schön, dass jetzt noch einer dabei ist. Ja, und dann brauchten wir halt noch jemanden, der Gitarre spielen kann.
Und dann habt ihr als Trio weitergemacht und dann eben noch die nächsten, also die EP und das letzte Album dann noch gemacht.
Genau, richtig. Wie das halt so ist, so Besetzungswechsel ist halt einfach schwierig, ne? Man kann das den Leuten immer, ist glaube ich einfach schwierig für einen Fan. Also wir hatten ja jetzt nicht so eine riesige Fanschar, aber wir hatten so eine kleine, sehr eng vernetzte irgendwie Fanbase, die irgendwie immer am Start war und denen dann zu sagen, okay, diese eure beiden Sandkastenkumpels, die sind jetzt nicht mehr, aber hier sind zwei neue.
Hier sind übrigens zwei neue, wir sind auch die besten Kumpels. Ihr habt noch nie von denen gehört, aber wir sind die besten Kumpels.
Richtig, genau. Also es war zum Glück gar nicht ganz so schwierig, weil den Mario, wie gesagt, den kannten alle schon von Tour. Den haben wir auch immer irgendwie ins Rampenlicht ein bisschen gestellt. Und der Gitarrist war Marco von Supershirt, mit denen wir auch ganz viel getourt haben und so. Mhm. Das ging schon. Aber es ist trotzdem natürlich so ein Besetzungswechsel von einem Duo, ist halt immer ist schwierig.
Ja, ist auf jeden Fall was ganz anderes als jetzt bei einer 5-Mann-Band oder so.
Ja, richtig.
Wenn der Bassist ausgetauscht wird oder so.
Genau.
Jetzt haben wir ja sozusagen einmal die Captain Kappa-Historie weitestgehend durchgearbeitet.
Ja.
Aber ich finde es ja, was ich ja immer sehr interessant finde, ist, du hast ja auch noch eine persönliche Historie. Gehen wir mal ganz zurück. Wie hast du denn überhaupt mit Musik angefangen?
Ja, also ich habe tatsächlich nie ein Instrument gelernt oder sowas. Also ich habe überhaupt keine musische
Ausbildung sozusagen.
Genau, gar nicht. Es ist aber so, dass meine Familie schon irgendwie musikalisch war. Mein Vater, der macht so Singer-Songwriter-Kram und hat das damals ganz viel gemacht und so Rio Reiser inspiriertes Zeug, was ich als Kind überhaupt nicht gefeiert habe und inzwischen aber ganz toll finde. Und ich selber habe aber immer schon gesagt, also ich weiß noch, meine Mutter hat mich irgendwie mit 7 oder so das erste Mal gefragt, wie sieht es aus, willst du nicht ein Instrument spielen? Ich so, ja geil, ich will ein Instrument spielen. Ja, dann melde ich dich bei der Musikschule. Ich so, no fucking way, das mache ich nicht. Und habe aber trotzdem immer Instrumente so im Haus gehabt, durch meinen Vater und weil irgendwie ganz viele Leute in meiner Familie gespielt haben und habe dann halt immer einfach auf der Gitarre rumgeschrammelt und auf eine Kassette aufgenommen und so. Und habe dann irgendwann ich glaube, wie alt war ich denn? Ich war 14 oder so und die anderen waren 12. Und dann haben wir Hippie-Kinder aus dem Dorf so, also wir hatten alle so ein leicht hippieskes Elternhaus und haben dann angefangen in der Garage von so Freunden so Schülerband-Punk zu machen, ne? So Queens of the Stone Age inspirierte Schülerband-Kram. Ja, und das war gar nicht so meine Musik, ich habe das privat gar nicht gehört, ich war so New Metal-mäßig unterwegs, so Deftones und Korn, so das war so meine Welt mit 14, 15. und hab dann mit 14 aber als Kinderband in so Punkerläden gespielt, was ganz cool war eigentlich. Ne? Weil, also auch wenn man da noch total grün hinter den Ohren ist, so lernt man da so ein paar Sachen einfach, wie man ein Mikrofon hält oder wie man mit einem Publikum spricht.
Die echten
so.
Live-Basics, so, die genau man auch in der Musikschule nicht unbedingt lernt.
Richtig, genau.
Wie viel Bier man trinken kann, bevor man...
Ja, da war ich noch völlig raus. Ich habe bis 21 komplett straight edge gemacht. Und während meine Kumpels, also wie gesagt, die waren echt wahnsinnig jung da noch. So, es war mein Cousin und noch jemand, die waren echt, glaube ich, 13, als wir das erste Konzert gespielt haben und fingen dann irgendwie an mit 14 irgendwie die ersten Biere zu saufen und so. Es war schon echt ein bisschen fragwürdig alles. Aber ja, aber war lustig.
Wie kommt man denn von New Metal zu Elektro? Was ist passiert?
What happened? Also ich habe schon immer ganz viel verschiedenen Kram gehört, weil in meinem Elternhaus auch ganz viel verschiedenes Zeug lief. So, also wie gesagt, mein Vater war immer so Rio Reiser mäßig unterwegs, mein Stiefvater war so Metalhead und meine Mutter hat so The Cure gehört und sowas. Und ich habe dann irgendwie angefangen, wie bin ich denn zum Elektro? Ich überlege gerade.
Hat das was mit Blümchen zu tun?
So ähnlich. Also ich weiß, genau. Also ich hatte, wie gesagt, ich hatte so ein relativ relativ gute musische Erziehung und habe dann aber quasi, um dagegen zu rebellieren, irgendwann angefangen, so Gigi D'Agostino und sowas zu hören.
Oh, nicht schlecht.
Genau, und irgendwann ist das dann halt zusammengelaufen. So, irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, man kann halt elektronische Sachen auch feiern, weil die Melodie irgendwie geil ist, auch wenn der Rest drumherum total trashig ist. Und bin dann auf so, zum ersten Mal auf so elektronische Konzerte gegangen. Ich habe dann angefangen, den No-Twist zu hören oder Mediengruppe Telecommander und sowas. Ja, genau. Und ich glaube, als ich das erste Mal der Tante Renate gesehen habe, das ist so ein deutscher Elektro-Ex in a One-Man-Show, der dann später auch unser Produzent geworden ist, ja, tatsächlich. Ja, das habe ich zum ersten Mal live gesehen und dachte so, Alter, der macht alleine auf der Bühne so einen geilen Scheiß und das ist irgendwie alles elektronisch und ist trotzdem irgendwie nicht uncool. Geil, das muss doch irgendwie, das muss doch machbar sein. Das kriegt man doch irgendwie hin zu Hause in der Küche.
Ja, es ist ja auch tatsächlich so ein bisschen dieses Zeitalter DIY von, Ding. Genau, am Computer Mucke zusammenklicken und irgendwie auf den Synthi genau. rumdrücken. Ja. Das gehört auch irgendwie alles zu dieser Demokratisierung der Musik, wenn
total,
man so will.
Total, ne? Total. Ich habe mich da so ein bisschen wiedergefunden, weil ich dachte, das ist so ein bisschen, so ein bisschen wie früher so Punk-Schülerband-Kram halt. Du kannst eigentlich kein Instrument spielen, kannst eigentlich nicht singen, aber du machst es einfach. Und so war das mit dem elektronischen Zeug auch so, ne? Du hast halt, nur dass da der Zugang halt auch super leicht war. Also du hast ja einfach die Programme gecrackt aus dem Netz geholt und dann dir beigebracht, wie man da eine Bassspur baut. Fand ich total geil.
Ja, es ist ja eigentlich auch das Geile, dass man heute, wenn man genug Bock hat und einfach sich die Zeit nimmt, oder wenn man die Zeit auch hat als Schüler oder so und da genug Bock drauf hat, kann man sich ja echt durchklicken und mithilfe von YouTube genau. und irgendwelchen Foren und so kannst du ja auch alles lernen, also von Songwriting bis wie du jedes Instrument perfekt spielst, ist es ja genau. wirklich nur ja. noch eine Frage des Ehrgeizes, so wie viel Energie total. Man reinsteckt.
Ja. Ja.
Wie ist es dann zu Captain Kappa gekommen?
Das war so, dass wir, wie gesagt, wir hatten in unserem Dorf halt, ich hatte diese Kinderband und Mike hatte auch so eine Band aus Kuppels.
Es wäre geil, halt, wenn es die Band immer noch geben würde und die,
oh Gott, ja.
Und die gibt's noch, aber ohne dich und die hören das dann und sagen, ja, er disst uns hier als Kinderband und so, aber die machen immer noch exakt das Gleiche, das würde ich
cool finden. Das wäre geil, das stimmt. Nee, ich will das auch gar nicht dissen, das war schon, wir waren am Ende ja auch 18, 19, also das ging ja schon eine ganze Weile so und ja, und das, aber wie das so ist auf dem Dorf, so, ne, irgendwann ziehen dann alle weg und machen eine Ausbildung im Westen.
Alle machen und, rüber, so mit der Zeit.
Genau. Und ich habe halt die ganze Zeit eh Bock gehabt, mal ausnahmsweise mal Musik zu machen, die mir selber richtig, richtig gut gefällt. Mhm. Und hatte keinen Bock mehr auf Proberaum. Ich fand das Proberaum immer scheiße. Ich fand es immer so schlimm. Irgendwie Donnerstag, 15 Uhr, 3 Stunden in Proberaum und es stinkt und es ist heiß und die Wände schimmeln und ich hatte überhaupt keinen Bock drauf. Und wollte das lieber irgendwie zu Hause machen. Im Bestfall ohne, dass da irgendwie 5 Leute kommen müssen. Und Mike war so mein bester Freund schon immer und ich habe mir dann so einen Sequencer gekauft, um drauf rumzudrücken und zu probieren. Und dann hat er gemeint, oh geil, wenn du so eine Maschine holst, mache ich das auch und dann stecken wir die mal zusammen und gucken, was passiert. Und weil wir halt, wie gesagt, dieses Auftrittsding kannten von unseren komischen Schrammelbands, haben wir gesagt, ja geil, dann müssen wir damit auch eigentlich sofort irgendwo ein Konzert machen, ne?
Mhm. Ja. Ja klar, dann habt ihr eben nicht diese DJ-mäßige Skrillex, ich schließe mich ein und bastel 3 Jahre an Musik genau, und dann kommt was,
genau.
Sondern ihr wusstet, das muss eine schwitzige, heiße Live-Geschichte
richtig,
werden.
Richtig, genau, das war relativ schnell klar, das ist also total inspiriert halt von diesem Audiolied-Ding, was zu der Zeit irgendwie gerade ja. losging, ne? So mit Yuri Gagarin und eben auch Egotronic und so Bands, wo man gesehen hat, die machen mit relativ wenig Mitteln, kriegen die relativ geile Live-Shows hin.
Genau, dieser ja, Elektro-Punk-Ansatz quasi genau. auch.
Wir wollten das machen, aber dazu halt noch klingen wie unsere damalige Lieblingsband Block Party oder so.
Ah ja, okay.
Genau.
Ist ja auch eine super Band.
Aber es ist ja auch witzig, dass das quasi euer Antrieb war, irgendwie so die Mucke so zu machen, wie ihr sie gemacht habt und dann seid ihr auch noch auf dem Label gelandet.
Das ist echt eigentlich krass gewesen. Also das liegt, glaube ich, ein bisschen daran, dass ich damals so ein Typ war, ich habe halt alle Leute voll gelabert, ne? Ich war halt so ein Typ, der nach dem Konzert zu jeder Band hingerannt ist und die voll gequatscht hat. Und das ist mir im Nachhinein natürlich ein bisschen unangenehm, aber so hat es halt funktioniert tatsächlich. Ne? Also wir haben einfach wahnsinnig viele Leute kennengelernt und also der Tante Renate, der war es zum Beispiel, der dann als erstes gesagt hat, ich habe bei MySpace gesehen, ihr macht, damals lief ja alles über MySpace. Ne? Ja. Man hat so, ja, ich habe bei MySpace gesehen, ihr macht ja auch Musik, sowas, was geht ab, schickt mir das Zeug doch mal, ich höre mir das mal an. Und dann hat er uns eingeladen ins Studio und so. Und das ging halt alles nur, weil ich so ein Nervtyp war. Ich mache auch T-Shirt-Designs ja, und so, ey, soll ich dir was machen?
Ja, ja, total. Ja, Netzwerk ist halt alles, ne, irgendwie.
Ja, Networking. Bin ich inzwischen nicht mehr, macht mir nicht mehr so großen Spaß.
Man muss aber tatsächlich auch sagen, dass Audiolith natürlich auch, also das war in meiner Wahrnehmung immer ein echt gutes Label, die sich um ihre Künstler ja auch kümmern. Also ich habe auch den Eindruck gehabt, dass die eben für alle ihre Acts irgendwie dann auch richtig was machen, wie du schon gesagt hast, euer Booker bei Audiolith, der dann auch richtig Bock auf euch hatte. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Es gibt ja auch genug Bands, die dann irgendwo landen und da kommt dann eine Platte raus und dann war es das irgendwie. Ja,
oder halt irgendwelche Booker, die halt keinen Bock haben zu booken und dann kommt
da halt
nichts.
Und dann booken die halt nicht, ja.
Richtig, ja, genau, das gibt es ja zu genügend.
Also da hattet ihr ja sozusagen dann auch, wenn man so will, glaube ich, ganz schön Glück mit dem, dass das sich so ergeben hat, auch mit dem Label.
Ja, also das war am Anfang war das für uns halt total krass. Also wir konnten es ja immer gar nicht fassen, dass sich überhaupt jemand interessiert für den Kram und dann da noch so Arbeit reinsteckt und sowas. Das war für uns am Anfang echt so eine große neue Welt irgendwie. Boah, geil, jetzt sind wir in Hamburg und müssen einen Vertrag unterschreiben, so krass. Was halt auch Quatsch ist, der Vertrag war ein leeres Blatt Papier tatsächlich. Das war so eine symbolische Nummer.
Ja, das macht auch tatsächlich, also speziell in so einer kleineren Band ja auch irgendwie keinen Unterschied, ob du dann 50 oder 55% von irgendwas abgibst. Also so diese Vertragsgeschichten sind dann ja auch echt nicht so richtig. Hauptsache die Platte kommt raus.
Ja, richtig, genau. Ja, da geht es einem am Anfang halt auch echt noch um andere Sachen. Also später fängt man dann an, über so Sachen nachzudenken. Sind die Deals eigentlich alle fair und muss man da nochmal drüber gucken? Und am Anfang ist das natürlich, also ist scheißegal. Hauptsache wir haben eine Platte im Mediamarkt stehen. Wie geil.
Der Klassiker.
Ich weiß nicht, das war tatsächlich, ich weiß hier, also Norman, alles der Tante Renate, so, der hat dann ganz am Anfang mal gefragt, ja, Jungs, wo wollten ihr hin mit der Band? Was wollten ihr machen? Und dann haben wir gesagt, wir würden dann einfach einmal im Leben gerne eine CD, die im Laden steht, die man kaufen kann.
Und mit dann war Barcode. Das unser,
genau, so. Das war, und im Nachhinein ist dann aufgekommen, was für ein, dass das in Deutschland überhaupt kein Problem ist, für ein paar Kröten eine CD irgendwie in Vertrieb zu stellen, die dann keiner kauft.
Ja, die erstmal da stehen zu haben, ist nicht der schwierige Teil eigentlich.
Richtig.
Also gut, bis so eine CD fertig ist, aber die muss ja auch nicht gut sein. Also von daher.
Auch wieder wahr, ja.
Ja, es stimmt. Aber das hatten wir ja auch schon. Also es ist auch bei mir genauso, dass das immer so ein Ziel war, irgendwie.
Ja.
Eine CD, die im Handel ist und dann, sobald man das geschafft hat, hat man natürlich irgendwie ein nächstes Ziel und dann wird es irgendwann eben auch vielleicht unerreichbar, aber ihr habt da natürlich auch ganz schön viel abgehakt.
Ja, wir hatten so eine Phase von so ein paar Jahren, wo irgendwie eine Menge ging und wo immer mehr ging und wo wir auch so ein bisschen dachten, oh geil, jetzt haben wir es gerissen, jetzt kann uns nichts mehr passieren. Ist natürlich Quatsch, aber war geil.
Das ist auch sehr cool.
Johnny, bitte.
Du wolltest auch was sagen.
Ja, ich habe gerade ausgeholt und wollte fragen, nachdem das ja alles so durch die Decke gegangen ist und ihr das so schön aufgebaut habt, wie kann man denn dann sagen, okay, Jungs, lasst uns mal nicht auflösen, sondern nur mal eine Pause machen?
Ja.
Wart ihr einfach satt an Live-Auftritten oder hattet ihr keinen Bock mehr, neue Sachen zu produzieren? Also man muss ja auch sagen, das frisst ja alles wahnsinnig Energie und Zeit, sowas, wenn man so heftig 7 Wochen irgendwie auf Tour ist oder irgendwie diverse Alben rausbringt. Wo war da für dich der Punkt zu sagen, okay, ich muss mich jetzt hier mal rausnehmen, ich muss mal das Karussell verlassen, was ich hier mal in Gang gesetzt habe?
Ja. Also ich habe eigentlich, also ich bin immer irgendwie mit der Philosophie rangegangen, dass das so lange geil ist, wie man so eine Steigerung spürt. Und also solange man merkt, wie es geht voran und es wird irgendwie größer und so und man hat da noch riesen Spaß dran. Und also Lewe zum Beispiel, der Labelchef von Audiolith, der hat auch ganz früh mal mir irgendwie den Satz mitgegeben, hat so gemeint, ey Digga, wenn die Leute deinen Scheiß nicht mehr hören wollen, dann lass es doch einfach so, ne? Und ich finde, das ist so ein bisschen wahr. Also ich bin, also klar macht man Musik irgendwie für sich selber. Aber es geht bei der ganzen Sache, man ist ja schon total davon angetrieben, dass das Leute feiern. Ne? Mhm. Man will halt, dass die Konzerte geil und voll sind und man will, dass die Leute bei Spotify deinen Kram hoch und runter hören. Und es ist tatsächlich einfach so, dass, ich glaube, das kann man jetzt auch so mit ein bisschen Abstand, wir haben die letzten Konzerte irgendwie letztes Jahr im Herbst gespielt, jetzt kann man, glaube ich, schon so offen sein, dass man einfach gemerkt hat, okay, da ist jetzt einfach nicht mehr so ein krasser Andrang auf unseren Scheiß am Start.
Ist nicht mehr so frisch und heiß.
Genau,
und so.
die Leute rennen uns nicht jetzt gerade nicht krass die Bude ein für diese Art Musik, die wir machen irgendwie. Wir hatten einfach, glaube ich, alle keine Lust drauf, jetzt so ein Hobby draus zu machen, ne? Sodass wir halt irgendwie alle irgendwie tagsüber den ganzen Tag arbeiten gehen und dann am Wochenende nach Wanne-Eickel fahren und da ein Konzert auf irgendeinem Mini-Festival spielen. das so sah nicht unsere Vorstellung von so einer Band aus. Ne? Mhm. Ja, und deswegen haben wir dann gesagt, okay, dann lass uns jetzt nochmal ein paar richtig nette, geile Shows spielen und so. Ja, und es war wichtig halt auch, dass wir ein Album machen, das wir richtig, richtig geil finden. Und das haben wir auch gemacht und geschafft. Das war tatsächlich auch super anstrengend und so. Also so, das war halt wirklich wie man das so kennt, ne? So Band im Studio da monatelang rumhängt und rumfriemelt und sich damit auch ein bisschen quält. Das
sich an so Details dazu aufreiben und so, ne?
Genau, genau. Und ja, und das haben wir dann aber abgehakt, das Ding, haben wir gesagt, okay, geil, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir nochmal eine Platte gemacht, die wir uns selber total, die ich jetzt immer noch gerne höre. So, ich höre manchmal meine eigene Platte tatsächlich, weil ich die gut finde, weil ich die Produktion mag und so. Genau, und wir wollen jetzt nicht hier so eine Wochenend-Hobbyband werden. Da haben wir keine Lust drauf. Dann lass uns lieber erstmal eine Bremse reinhauen und gucken, ob wir da vielleicht in 2 Jahren Bock drauf haben, auf Hobbyband. Genau.
Ich kann das sehr nachvollziehen. Also ich habe auch genau diesen Ansatz. Ich habe ja auch immer Bands gemacht, so. Also bin so ein Bandmacher sozusagen.
Groß rausgebracht hast du
sie alle. Nicht, ich habe immer Bands nicht ganz so groß rausgebracht, aber ich habe sie halt so irgendwie gemacht. Nee, ich habe mir meine Bands irgendwie immer so weitestgehend ausgedacht, wie die sein sollen und das dann versucht zu machen. Und eben war immer so der da auch die Faden gezogen hat.
Okay, cool.
Die Fäden und ich kenne das auch, ich sehe das auch so, dass ich das Gefühl habe, es muss mehr gehen, es muss irgendwie eine Aussicht darauf geben, dass mehr geht, so.
Ja, richtig.
Und
richtig,
dass man irgendwie nochmal eine Steigerung erfährt. Und ich würde das genauso unterschreiben, wenn ich das Gefühl hätte, dass die Leute nicht mehr so richtig Bock haben, dass die sozusagen müde sind davon, was wir machen, unsere Fans, dann würde ich auch sagen, dann lieber so in Würde eine Pause machen, wie lang die auch immer ist, als dann eben irgendwie irgendwann nur noch so die 3-4 Gigs im Jahr spielen, die irgendwie gehen.
Ja, richtig.
Weil man den Club-Typen kennt und dann kommen da 50 Leute und die kommen auch immer und sind cool und so, aber irgendwie ist es dann so, also ich kenne ja auch Bands, ich habe ja auch schon Bands gesehen, die ihren Zenit überschritten haben und die dann jedes Jahr die gleichen Clubs spielen und da dann nochmal um nochmal ein bisschen Gage wenigstens zu kriegen und ja, wo man einfach so merkt, die spielen dann auch irgendwie, das ist die zweite Tour, wo sie die gleiche Setlist spielen und keiner hat da Bock drauf, wenn man so sich die Backgrounds ein bisschen kennt. Ja, da habe ich so einen sehr ähnlichen Ansatz und das ist natürlich so, wenn man irgendwie 2-mal Warp Tour gemacht hat und irgendwie so viel Zeug erlebt hat, dann so zurückzugehen in so ein
normales
das ist halt generell, Level, sage ich mal.
Richtig.
Wo man vielleicht normalerweise sagen würde, okay, das ist auch das Level, wo ihr hingehört, sozusagen.
Mhm,
ist es natürlich trotzdem schwierig, dann das damit irgendwie auch cool zu sein und zu sagen, wir machen jetzt hier irgendwie deutlich weniger. Also das würde mir, glaube ich, sehr ähnlich gehen.
Man wird ja auch hungrig dann, ne? Man wird ja hungrig, dass quasi die nächste Tour genauso wird wie die Warp-Tour und dass man genauso geile Sachen erlebt und dann tut man wahrscheinlich dann hier in Deutschland und merkt, okay, ist doch nicht so geil.
Ich glaube auch, das hat sich mit den Jahren tatsächlich so ein bisschen verändert. Also ich habe so das Gefühl, dass es inzwischen tatsächlich irgendwie in der deutschen Musikszene so eine Riesenrolle spielt, dass du irgendwie wieder eine Show ausverkauft hast. So. Und wenn du mal ein Foto von einem Konzert postest, wo eben nur 50 statt irgendwie 100 Leute da sind, ist das immer gleich so ein bisschen, war wohl nicht so voll bei denen.
Ja.
Also so ich weiß nicht, ob das durch Social Media kommt oder so, ich weiß es nicht, aber das war so eine, da war plötzlich von allen Seiten so ein Druck, wo man sich dachte, okay, Gott, oh Gott, wir müssen jetzt unbedingt eine Tour ausverkaufen, weil alle geilen Bands verkaufen gerade ihre Touren aus.
Man muss irgendwie immer ganz heiß sein, so für den Markt,
total, hat
man
den Eindruck. Ja, genau.
Und gleichzeitig ist es natürlich, also das sagen ja irgendwie auch quasi alle, gleichzeitig ist es schwieriger geworden, die Leute wirklich zu den Konzerten hinzukriegen. Und also ich meine, selbst größere deutsche Bands, die ich kenne, machen jetzt Weekender-Touren und fahren, also die können schon nicht mehr am Mittwoch oder Dienstag irgendwo spielen, wo irgendwie vor ein paar Jahren noch 1000 Leute gekommen wären, sondern die müssen jetzt schon Donnerstag, Freitag, Samstag spielen. Das, ich weiß nicht, vielleicht ist auch einfach dieser Rockmusik-Live-Markt, zu dem ihr dann ja doch auch gehört, der ist auch, glaube ich, einfach schwieriger geworden. Und das kombiniert mit Social Media, wo alle sehen, wenn es nicht läuft, ist natürlich irgendwie auch blöd. Und ich meine, klar, wie du sagst, wenn man auf dem Foto schon sieht, dass da wenig ist, dann ist das...
Ja.
Dann ist es auch nicht geil. Dann sagen die Leute auch nicht, ja, cool, nur halb voll.
Das ist richtig. Also ich verstehe auch jede Band, die sagt irgendwie, nee, uns reicht das. Uns reichen die, also weil die Erfahrungen, die man dabei hat, die sind ja trotzdem geil. Also auch wenn du ein Konzert spielst, wo wenig Leute sind, irgendwie sind die Abende dann trotzdem immer cool. Und das Rumfahren mit Freunden, das ist halt einfach schön. und gemeinsam eben Musik machen und sowas. Aber deswegen, so, ich verstehe das, wenn Bands sagen, das reicht uns. So, wir können das halt am Wochenende.
Es gibt
das
ja auch Bands, denen reicht es dann eben, viermal in der Heimatstadt zu spielen und sonst im Probenraum ab und zu ein bisschen Mucke zu machen. Und ich kenne da auch diverse, also hier in Hamburg ist das fast wie so eine Krankheit irgendwie. Das ist vielleicht gerade, weil diese Stadt so satt ist, dass es echt viele Bands gibt, die nichts machen. Also die spielen halt hier. Und da gibt es wirklich Bands, mit denen, ich weiß nicht, ich mache seit 2004 in Bands Musik und es gibt Bands, mit denen habe ich irgendwie 2006 zusammengespielt in irgendeinem Club und die spielen heute noch in dem Club einmal im Jahr.
In den Club, ja, geil.
Aber es reicht denen halt. So,
ja klar, warum nicht?
Lokalhelden.
Warum nicht? Ja, es gibt doch in Amerika auch so eine Szene von so eine ganz krasse Lokalband-Szene, wo dann so Bands in einem Viertel einfach nur bekannt sind und immer in derselben Kneipe spielen. Ja. So. Ja, vielleicht sollte man das hier auch einfach etablieren.
Ja, so Resident Band-mäßig halt.
Genau.
So.
Local Heroes.
Ja. Richtig.
Okay. Nee, also klar, das sehe ich auch so. Das gibt es und das kann man ja dann auf eine Art auch verstehen, dass das Leuten reicht. Aber ich bin da, glaube ich, ganz bei dir. Das ist, mir wird es auch nicht reichen, nur so ein bisschen was zu machen.
Ja. Ja, nee, da haben wir dann gesagt, nee, ach, das brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht mehr. So, lass uns doch mal gucken, wie sich das anfühlt, wenn man es mal gar nicht macht.
Ja.
So, ne? Ich habe es ja auch, also ich habe das, glaube ich, insgesamt 10 Jahre gemacht oder 11 sogar. Und weiß nicht, und fand den Schritt eigentlich jetzt im Nachhinein ganz angenehm.
Ja, mal eine Pause machen.
Sagen, wie fühlt sich denn für dich jetzt gerade an?
Wie gesagt, tatsächlich nicht verkehrt. Also klar habe ich manchmal so, ich habe jetzt, wo der Sommer kommt und alle Bands auf Festivals gehen und auch die Bands, mit denen wir so befreundet sind und so, dann sieht so wie die auf, da klar denkt man dann irgendwie, ach schade, jetzt wäre also Festivalzeit gewesen, nice. Aber andererseits hat man halt auch, also ich will jetzt nicht sagen, man hat dann irgendwann alles gesehen, aber es ist ja, wenn du irgendwie, also da kommt ja nicht mehr viel an ganz, ganz frischen Erfahrungen dazu.
Ja,
ne? So irgendwann, so gerade der deutsche Musikkosmos ist ja auch irgendwie so ein, da wiederholt sich halt viel und der ist nicht so riesengroß. Weiß ich nicht, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, irgendwie, ich verpasse da jetzt gerade wahnsinnig viel.
Du bist aber prinzipiell, ja, wie du schon gesagt hast, ihr haltet euch ja auch so ein bisschen dadurch die Tür offen, nochmal was zu machen. Und ich denke, also du bist ja irgendwie trotzdem Musiker. Dafür hast du es ja auch lange genug gemacht. Was würdest du sagen, oder kannst du das sozusagen so in kurzem schreiben, warum machst du Musik, hast du Musik gemacht? Was ist da eigentlich so der Antrieb, außer natürlich reich zu werden?
das ist eine gute, ich glaube, ich bin von Haus aus so ein bisschen, also ich bin so das typische Bild, so früher Klassenkasper gewesen und so und in der Theatergruppe in der Schule und so. Also ich glaube, ich habe einfach tatsächlich immer schon so ein bisschen Bock auf Publikum gehabt. Ne? So das kann man, muss man, glaube ich, so zugeben.
Ein geborener Frontmann.
Ja, weiß ich, ja, schwierig, das zu bestätigen, aber ich habe da immer Bock drauf gehabt, einfach Leute unterhalten, ne? Weshalb ich auch neben der Band also immer nach so anderen Optionen gesucht habe. Also ich habe eine Zeit lang eine Kolumne fürs Weiß Magazin geschrieben und so, einfach weil ich halt Leute unterhalten gut finde. So. Genau, und das geht halt nirgendwo geiler als mit einer Band natürlich. Also weil die Reaktion, die du da für Bühne bekommst und so, und dieses Miteinander, was man da mit dem Publikum hat, das ist natürlich irgendwie einmalig. Und wenn das funktioniert. Ja, und dann ist es natürlich so, dass ich angefangen habe, Songs zu schreiben und so, um irgendwie damals noch aus einer Emo-Perspektive raus, einfach um so Sachen zu verarbeiten oder so. Ne? Also ich bin jetzt nicht der irgendwie die großen, der irgendwie seinen Trennungsschmerz in 6 Liedern verarbeiten musste, aber ich fand das schon immer wichtig, irgendwie aus so Feelings was zu machen.
Mhm. Jan, hast du noch was?
Ich bin immer noch bei der Warp-Tour und immer noch geplättet.
Du träumst dich noch.
Ich träume mich noch in die Welt der Warp-Tour.
Ja, ich überlege auch die ganze Zeit, ob es noch irgendeine Anekdote gibt, die man unbedingt erzählen müsste.
Witzigerweise war ich jetzt vor ein paar Monaten gerade in Amerika und da gibt es ja immer diese Outlet-Stores.
Ah, ja.
Und da bin ich dann regelmäßig Shopping-Victim und dann war ich in so einem Vans-Store, wo man halt ganz viele Vans-Produkte kaufen kann. Es gibt natürlich auch noch andere Produkte von zum Beispiel DC oder von Nike oder von Adidas.
Ja, wir wollen ja keine Werbung machen.
Nee, da war ich in diesem besagten Store und da gab es dann so Buy two, get three und sowas, ne? Und dann habe ich gedacht, wow, hier zwei kaufen und eins noch umsonst bekommen. Dann habe ich mir halt irgendwelche T-Shirts rausgesucht, die einigermaßen geil aussahen. Und dann habe ich quasi. Das ist so doof. Ja, es ist total dumm, aber es ist halt, hey, ich habe voll Geld gespart. Aber
genau so kriegen sie
ja,
dich.
Ja, ich habe Geld gespart. Also ich habe ein T-Shirt umsonst gekriegt.
So läuft das,
und,
ja.
Aber das war. Ja. Dann habe ich das Vans Tour-Shirt von der Vans Warp Tour von der letzten da bekommen. Geil. Also das war irgendwie so. Die letzte Warp-Tour stand da irgendwie so drauf und dann hinten die ganzen Daten. Ja. Und das ist jetzt auch mein Lieblings-T-Shirt geworden, weil es halt eine geile Qualität hat und auch echt witzig aussieht. Und da schließt sich unser kleiner Kreis doch.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hab von den beiden Touren im Schrank so Crew-Shirts. Also am letzten Tag haben alle Bands so Shirts bekommen. Die sind leider beide echt nicht schön. Das habe ich sie noch nie außerhalb meines Schlafzimmers getragen. Das ist so typische Schlafshirts. Und das als Band sammelst du ständig so T-Shirts.
Ja, diese Festival-Artist-Shirts sind meistens echt nicht so schick. Richtig. Also ich habe einen ganzen Haufen davon noch verschenkt und irgendwie... Weil dann gibt es ja immer mal Leute, die da auch Bock drauf haben, aber also bei mir sind das auch so klassische Schlafshirts.
Ja.
So schade es ist.
Es zieht sich so durch. Ja, aber was da auch so ein Ding war, wir durften uns da zum Beispiel am ersten Tag erstmal jeder ein paar Schuhe aussuchen, gratis. So,
ach so,
ne? Ach, cool. Was? Da hat der Sponsor schon ordentlich was springen lassen.
Hey, das ist meine Tour, ich muss da irgendwie raufkommen.
Aber Jan, ich habe da eine Idee. Du könntest dich doch mal bei MySpace einloggen.
Ja, und meinen Freund Tom fragen.
Dann, du findest mal raus, welche Bands da so spielen, dann schreibst du die an, ob die nicht noch jemanden brauchen.
Genau.
Ob die nicht noch einen Platz im Bus hätten.
Als Merchandiser.
Genau, als Merchandiser oder Drumtech mit darf.
Ja, du kannst auch Drumtech
machen. Ey, aber ohne Scheiß, das ist ein System, was, glaube ich, für viele funktioniert hat. Also als wir 2014 da waren, gab es eine Band, die hat gar nicht offiziell auf der Tour gespielt, aber die sind einfach hinterhergefahren mit einem eigenen kleinen Bus und standen dann jeden Morgen da und haben gefragt, ob nicht irgendeine Band ausfällt, ob irgendein Platz auf der Bühne frei ist, ob nicht Hilfe in der Küche gefragt ist und so. Und man hat die Band ständig gesehen, wie die irgendwo beim Catering irgendwie die Suppe ausgeteilt haben oder sowas.
Geil.
Und die Band ist tatsächlich, ich weiß nicht, ich glaube, man spricht sie Paris, aber das A ist ein V. Und die haben hier vor 2 Jahren oder so, hatten die hier so ein Mini-Durchbruch.
Die sind richtig was geworden, ja.
Genau, ja. Und die waren
mit Bring Me The Horizon waren die auf Tour.
Ja, richtig.
Und
richtig,
danach haben sie eine Headliner-Tour auch hier in Deutschland gemacht.
Und die das haben einfach mal da auf der Warp-Tour die Ersatzslots gespielt.
Aber das ist ja auch so richtig absoluter Wille zum Erfolg, ne?
Total.
Also uneingeladen auf eine Tour zu fahren.
Ja. Richtig.
Mitzufahren.
Also wir haben das halt gesehen immer von außen, dachten so, was für Idioten, das gibt's ja nicht.
Und jetzt?
total, echt. Also da wurden wir eines Besseren belehrt.
Sehr schön.
Tja, so muss man es also machen. So läuft das.
Merke, wir haben alles falsch gemacht, Johnny.
Naja, wir suchen uns jetzt auch mal irgendeine Tour. Vielleicht, wir können ja in Deutschland anfangen bei irgendeiner Tour.
Ja.
Wo wir dann einfach mitfahren und.
Genau. Es gab auch einen Act, Rosedale nannte der sich, der hat auch so klassischen Emo-Chor gemacht. Der hat einfach jeden Tag eine eigene Bühne draußen an der Einlassschlange aufgebaut.
Auch nicht schlecht, ja.
Morgens und abends gespielt. Und der tat mir immer ein bisschen leid, weil der wollte auch immer rein und
Einmal wirklich mitmachen.
Und der Chef von der Tour, dieser Warp-Mogul Kevin Lyman, der ist wirklich jeden Tag selber übers Gelände gelaufen, hat sich alles angeschaut und die Leute begrüßt und so. Mhm. Und der hat den dann immer, der durfte dann immer mal mit Abendessen oder mal zum Duschen oder so rein, aber durfte nicht drinnen spielen. Und das war immer so, oh krass, spielt er sich jetzt hier 7 Wochen draußen im Staub irgendwie vor der Schlange ab. Echt krasser Wille.
Ja, naja, das ist der amerikanische Spirit im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Genau, es ist ohne Scheiß dieser Tellerwäscherkram, an den die Leute glauben.
Der Struggle ist real.
Total.
Hast du noch, ist dir jetzt noch eine Anekdote eingefallen, die du dringend loswerden musst, bevor wir durch sind?
Ich überlege gerade, ich weiß es gar nicht.
Gibt es die Pikachu-Lampe noch?
Ja, die haben wir zu unseren Goodbye-Shows, haben wir die tatsächlich alle wieder ausgebuddelt.
Ja. Ja, das als Erklärung, also als ich Captain Kappa live gesehen habe, früher, da stand immer an der Bühnenseite eine gelb glühende Pikachu-Lampe.
Genau.
Also ein glühendes Pikachu quasi.
Ja.
Ich habe noch eine abschließende Frage.
Oh.
Ja.
Was für Snacks gab's backstage bei der Vans Warp Tour? Gab's da die richtigen, richtig geilen Dinger oder gab's da auch also nachgemachte?
So Reese's Pieces und
was gibt's denn? Pass auf. Pass auf, das lief da so ab. Also es gab ja keinen richtigen Backstage-Show. Es gab halt, wie gesagt, immer so eine Art Mensa oder so. Und die war interessanterweise manchmal, wie gesagt, wir haben halt in so um so Stadien herumgespielt. Und manchmal war das so, dass du zum Essen in einem Eishockeystadion gesessen hast, einfach alleine und saß da in so einem riesigen Stadion. Und ja, und deswegen, es gab halt dreimal am Tag Essen und das war tatsächlich richtig geil. Also die hatten so einen Catering-Betrieb, der da mitgefahren ist und da jeden Tag so ein krasses Brett hingelegt hat. Also man wurde schon echt gut verköstigt so.
Gut gemästet.
Genau. Und so, aber es gab jetzt nicht, du konntest nicht zwischendurch irgendwie zum Snacken hin oder so. Es gab so ganz, ganz straffe Zeiten und alles andere musstest du dir selber halt besorgen. Musstest einfach ständig einkaufen gehen und dir den Bus vollknallen mit irgendwelchem Schrott. Und das haben wir auch gemacht. Wir hatten auf der ersten Tour hat uns von der Band Stepdad, die haben auch so Elektropop gemacht, weshalb wir uns sehr gut verstanden haben. Die haben uns gleich in der ersten Woche so eine Einführung in die amerikanische Candy-Kultur gegeben und haben so eine riesen Kiste mit diesem ganzen Ami-Snack-Zeug besorgt und haben dann gefilmt, wie wir das zum ersten Mal essen, die lustigen Germans.
Wie viel hast du zugenommen auf der Tour?
Ich glaube, ich habe da tatsächlich kaum zugenommen, weil du immer wahnsinnig viel geschwitzt hast, weil es so schrecklich heiß dort war. Und durch diese ganzen Wege, die man ständig gegangen ist, also dieses ganze Hin und Her
gelatsche. Ja, dieses Riesengelände, ne?
Genau, also ja, das hat sich so ein bisschen die Waage gehalten.
Ist eigentlich ein Traum, dann, wenn sich das automatisch auch, ne?
Total. Ja, ich dachte auch erst, oh Gott, wir kommen alle total dick wieder zurück, aber es ging.
Überfettet.
Genau, obwohl das Essen schon echt heftig war, so, es war echt so. Ja, so Ami-Zeug halt, ne?
Die meinen das ja ein bisschen ernst.
Das stimmt, ja, stimmt.
Ah ja. Lass mal gleich ein Eis essen, weil heute ist wieder extrem heiß.
Ja, hier ist es auch heute, ist es, obwohl wir hier in Hamburg sitzen, ist es hier sehr heiß. Bei dir ja auch, hattest du eine.
Bei mir ist es heute echt schlimm, ja. Ich hab mir tatsächlich auch vorhin so eine Familienpackung Wassereis geholt.
Sehr gut. Wir werden jetzt gleich mal ein Ben & Jerry's essen. Das steht hier schon
ja,
quasi.
Gibt natürlich bereit. Auch noch.
Gibt noch Häagen-Dazs zum Beispiel oder auch genau. Bei Rewe von Ja gibt es bestimmt auch eine gute Alternative.
Ich habe heute das beliebte Dolomiti im Tiefkühlfach. Oh, aber ich mag auch Flutschfinger und ich mag auch Kaktuseis. Oh,
Kaktuseis ist mega. Kennst du die Kaktus-Bites? Diese ganze.
Ja, pass auf, jetzt sage ich dir, was ich von den Bites halte. Das ist das Wichtigste hier in dem ganzen Podcast. Mhm. Ich finde, wer diese Kaktus-Bites kauft, das ist ja nur die Spitze vom Kaktus. Ne? Ich finde, der isst auch von der Torte nur oben die Kirsche runter. Das ist doch Quatsch. Man kann doch die Spitze nur wertschätzen, wenn man auch das Eis darunter.
Da ist schon was dran, ja.
Nur so Cherry-Picking, das geht doch nicht.
Gut, ja, danke fürs Cherry-Picking.
Mit diesem kontroversen Statement beenden wir die Sendung sozusagen. Wir hatten den Hannes zu Gast von Captain Kappa. Ja, das hier war Bandleben.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war sehr,
wir danken, sehr dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast und uns ein bisschen vom Rockstar-Leben erzählt hast. Ja. Quasi von unseren Träumen berichtet hast.
Ja, ich muss sicherlich noch anhängen, so das man darf sich das wirklich nicht so glamorous vorstellen. Ne? Das war
zu
auch
spät.
Alles immer.
Zu spät.
Damn, ja. Ja, vielleicht lasse ich euch auch einfach in dem Glauben.
Ja,
also, Gratis-Vans bekommen, also hallo.
Ja, ich denke mal, da macht dann der ganze Schweiß und der Dreck und so und das frühe Aufstehen und Sterben von der Hitze, das macht dann alles nichts mehr aus.
Genau.
Mit den richtigen Schuhen. Ja.
Was soll's.
Also in dem Sinne, ihr findet uns auf bandleben.de, überall wo es Podcasts gibt und auch wo noch?
iTunes, Spotify und natürlich bei Instagram.
Oh ja.
Unter Bandleben Podcast.
Ja.
Und
gleich mal followen.
Gleich mal followen. Ansonsten natürlich auch bei iTunes Rezensionen hinterlassen. Viele, viele Sterne. Abonnieren Sie, liken Sie und
folgen Sie.
Folgen Sie, genau.
In das dem Sinne,
ja.
Einen schönen Tag noch.
Gute Nacht.
Euch auch. Tschüssi.
Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.